NDR Info. Themen des Tages.
Und wir gehen in der Zeit zurück. 80 Jahre zum 8. Mai 1945.
Seit Mitternacht schweigen nun an allen Fronten die Waffen. Auf Befehl des Großadmirals hat die Wehrmacht den aussichtslos gewordenen Kampf eingestellt.
An allen Fronten schweigen die Waffen. Die Wehrmacht hat den aussichtslos gewordenen Kampf eingestellt. So hörten es die Menschen damals am Volksempfänger im Radio. Vor 80 Jahren ging das Deutsche Reich durch Kapitulation unter. Der Krieg war verloren. Und wir starten gleich mit dem Gedenken an dieses Kriegsende im Bundestag heute in unserem Themenüberblick. Inmitten dieser Feierstunde kam dann die Nachricht, der Verfassungsschutz setzt die Einstufung der AfD als rechtsextrem aus. Auch das ist unser Thema. Warum und welche Folgen hat das? Und verschärfte Kontrollen an Deutschlands Außengrenzen. Was verändert sich für die Bundespolizei und schafft sie überhaupt die neuen Aufgaben? Ich bin Nina Zimmermann und damit starten wir hier bei NDR Info in die Themen des Tages heute an diesem 8. Mai. Der 8. Mai 1945 besiegelte das Ende der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, was für Millionen von Überlebenden aus Konzentrationslagern, Gefängnissen, Zwangsarbeitslagern und besetzten Ländern Befreiung bedeutete. Der frühere Bundespräsident Richard von Weizsäcker prägte auch dann später die Deutung, dass auch die deutsche Bevölkerung an diesem Tag befreit wurde. Zum 80. Jahrestag heute überschattete Russlands Krieg gegen die Ukraine die Gedenkstunde. Friedrich Karl Meurer fasst den Tag in Berlin zusammen.
Der Beginn eines langen Weges hin zu Freiheit und Demokratie. So beschreibt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den 8. Mai 1945. Ein Weg, der mit der Befreiung von der NS-Diktatur durch die Alliierten begann.
Auch heute, 80 Jahre später, gilt unser tiefer Dank den alliierten Soldaten und den europäischen Widerstandsbewegungen, die das NS-Regime unter Aufbietung aller Kräfte und mit vielen, vielen Opfern bezwungen haben. Das vergessen wir nicht.
Steinmeier erinnert an die Millionen gefallenen Soldaten der Roten Armee und daran, dass sie Auschwitz befreiten. Gerade deshalb widerspreche Deutschland entschieden Geschichtslügen des Kremls.
Auch wenn das morgen bei den Siegesfeiern in Moskau wieder behauptet werden sollte, der Krieg gegen die Ukraine ist eben keine Fortsetzung des Kampfes gegen den Faschismus, Putins Angriffskrieg, sein Feldzug gegen ein freies, demokratisches Land, hat nichts gemein mit dem Kampf gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft im Zweiten Weltkrieg.
Zahlreiche Gäste verfolgen die Gedenkstunde im Reichstag, auch der ukrainische Botschafter. Russland und Belarus sind nicht eingeladen. Mit Blick auf die 6 Millionen Jüdinnen und Juden, die während der nationalsozialistischen Herrschaft ermordet wurden, verurteilt der Bundespräsident jede Form von Antisemitismus.
Es ist unerträglich, wenn sich Jüdinnen und Juden nicht mehr sicher fühlen in unserem Land.
In den Mittelpunkt seiner Rede stellt Steinmeier die Lehren des Zweiten Weltkriegs. Ohne die AfD zu nennen, warnt er vor Geschichtsvergessenheit und zeigt sich irritiert über Forderungen nach einem Schlussstrich.
Ich wundere mich, wenn einige Erinnerungen als Schuldkult diskreditieren. Was soll das eigentlich bedeuten? Dass wir vergessen, was wir wissen?
Mit einem eindringlichen Appell schließt der Bundespräsident seine Rede.
Von außen kann uns heute niemand die Freiheit schenken. Wir müssen selbst für sie einstehen. Wir wissen, was zu tun ist. Und wir wissen um die Möglichkeit, dass immer wieder etwas Neues beginnt. Ja, wir sind alle Kinder des 8. Mai. Schützen wir unsere Freiheit, schützen wir unsere Demokratie.
Vor dem Bundespräsidenten spricht die Bundestagspräsidentin über die ungeheuren Verbrechen des Kriegs und die Lehren daraus. Julia Klöckner erinnert an das oft vergessene Leid von Frauen und Mädchen, die Opfer etwa von sexualisierter Gewalt wurden. Im und auch nach dem Krieg.
Das Leid von Frauen wurde in der deutschen Nachkriegsgesellschaft einfach verdrängt. Kaum Möglichkeiten gab es für die Betroffenen, über das Erlebte zu sprechen. Die Scham verlängerte ihr Leid. Wie viele sind daran zerbrochen?
Zu Wort kommen im Bundestag auch Jugendliche, die sich im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge engagieren. Sie betonen, wie wichtig es ist, das Gedenken wachzuhalten und aus der Geschichte für ein friedliches Miteinander zu lernen. 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
Dietrich Karl Meurer über das Gedenken heute im Bundestag am 80. Jahrestag Und dazu jetzt auch der Kommentar von Ruth Kirchner aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
NDR Info. Die Meinung.
Der Zweite Weltkrieg sprengt die Dimensionen des Vorstellbaren. 60 Millionen Tote, allein 27 Millionen in der Sowjetunion. Die Ermordung von 6 Millionen Juden im Zuge des Holocaust. Ein rassistischer Vernichtungskrieg, systematische Zerstörung, unfassbares Leid. Und all das entfesselt von Deutschland. Wie all dem gedenken? Kranzniederlegungen, Gedenkstunden, Dank an diejenigen, die Deutschland von der Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten befreiten und ihre Hand zur Versöhnung ausstreckten. Nie wieder die Mahnung an die Generationen danach. So weit, so unstrittig. Aber der Krieg in der Ukraine hat das Nie-Wieder-Versprechen gebrochen. Mehr noch, Russlands Präsident Putin stilisiert seinen brutalen Angriffskrieg zu einer Verlängerung des Kampfes gegen den Faschismus. Auch bei manchen in Deutschland verfängt das. Dabei ist es eine Verhöhnung der Opfer. Zu Recht hat Bundespräsident Steinmeier in seiner Rede die Rolle von Russen, Ukrainern, Belarussen und anderen gewürdigt, die gegen den nationalsozialistischen Terror gekämpft haben. Zu Recht hat er aber auch die Geschichtslügen von Putin kritisiert. Und zu Recht hat der Bundestag die Vertreter Russlands und Belarus nicht zum Gedenken eingeladen. Bilder von russischen Vertretern auf der Ehrentribüne hätten die klaren Worte von Steinmeier konterkariert. Undenkbar, mit Abgesandten Putins des Zweiten Weltkrieges zu gedenken, wenn gleichzeitig in der Ukraine russische Bomben Menschen töten. Die Gedenkstunde im Bundestag hat den vielen Facetten des Kriegsleids auf würdevolle Weise Rechnung getragen. Es ging um so viel mehr, um Mahnung und darum, dass Deutschland 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges auf der Seite von Demokratie und Freiheit steht. Und das heißt eben auch an der Seite der Ukraine.
Soweit die Meinung von Ruth Kirchner, Korrespondentin in Berlin, wo heute dem Ende des Zweiten Weltkrieges vor 80 Jahren gedacht wurde. Und als gerade die Reden im Bundestag gehalten wurden mittags, kam folgende Eilmeldung. Verfassungsschutz setzt AfD-Neubewertung als gesichert rechtsextrem vorerst aus. Vor einigen Tagen hatte ja das Amt für Verfassungsschutz die AfD als Gesamtpartei, als gesichert rechtsextrem eingestuft. Dagegen hatte die AfD ein Eilverfahren sofort angestrengt. Eilverfahren ist jetzt das erste wichtige Stichwort. Und im Zuge dieses Verfahrens vor dem Verwaltungsgericht in Köln hat der Verfassungsschutz heute eine Stillhaltezusage gemacht, dass er seine Einschätzung zum Extremismus in der Partei erstmal als Aussage zurückhält. Was das bedeutet, darüber konnte ich mit Max Brauer aus der ARD-Rechtsredaktion sprechen. Was ist diese Stillhaltezusage, die das Bundesamt heute gegeben hat?
Ja, also man muss wissen, auch bei so einem Eilverfahren, das klingt ja so, das geht ganz schnell, da steckt die Eile drin, das dauert trotzdem. Da müssen beide Parteien die Chance haben, eben gehört zu werden. Da werden mehrere hundert Seiten Papier ausgetauscht und müssen dann auch gelesen und rechtlich bewertet werden. Das heißt, das dauert doch auch in so einem Eilverfahren mehrere Wochen oder Monate sogar, bis dann eine Entscheidung jetzt kommen wird. Und in dieser Zwischenphase, da kann es eben doch sein, dass die Entscheidung der Behörde, also hier des Bundesamtes für Verfassungsschutz, dass die AfD als gesichert rechtsextremistisch einzustufen ist, dass diese Entscheidung doch belastend ist für die Partei, für die AfD, dass zum Beispiel Mitglieder sich abwenden etc. Und in dieser Zwischenphase muss was passieren. Da gibt es auch gerichtlich Möglichkeiten einzuschreiten. Und da ist jetzt eben das Bundesamt für Verfassungsschutz zuvorgekommen und hat gesagt, wir machen das von uns aus. Wir halten sozusagen die Füße still und warten ab, bis das gerichtlich im Eilverfahren zumindest geklärt ist.
Also wie kann man das dann einschätzen? Rudert der Verfassungsschutz in der Sache zurück oder einfach ein normaler Vorgang?
Ist ein ziemlich normaler und eigentlich auch rechtsstaatlich sehr guter Vorgang. Auch dass das Bundesamt hier von sich aus diese Stillhaltezusage gegeben hat. Denn in der Sache bleibt erstmal sozusagen alles eingefroren. Also die Verfassungsschützer rudern nicht zurück. Sie bleiben auch bei ihrer Meinung natürlich, dass sie die AfD als gesichert rechtsextremistisch ansehen. Sie sagen nur, wir setzen das jetzt aus, diese Prüfung, und warten mal ab, was das Gericht im Eilverfahren sagt. Geben sozusagen die Chance, dass das Gericht in Ruhe prüfen kann. Also sie sagen nicht, wir haben was falsch gemacht oder wir sind anderer Meinung. Nein, wir halten einfach die Füße still.
Mit dieser Einschätzung, dass die AfD gesichert rechtsextrem ist, hat der Verfassungsschutz ja auch mehr Ermittlungsmöglichkeiten im Hintergrund rund um die Partei und deren Struktur. Verzichtet der Verfassungsschutz damit jetzt auch mit dieser Aussetzung darauf?
Nee, das ist eigentlich nicht so. Die Möglichkeiten bleiben die gleichen. Also man kann V-Leute anwerben, man kann AfDler observieren, man kann unter dem Hinzutreten weiterer Voraussetzungen sogar Telekommunikation überwachen. Das heißt, die Möglichkeiten sind eigentlich schon beim Verdachtsfall, also eine Stufe drunter, da. Es ist nur ein bisschen leichter rechtlich möglich. Das heißt, wenn es gerichtlich überprüft würde, wäre es leichter zu begründen. Aber eigentlich bleibt das gesamte Instrumentarium gleich, sowohl bei dem gesichert rechtsextremistischen Beobachtungsfall als auch beim Verdachtsfall.
Soweit eine juristische Einordnung von Max Bauer aus der ARD-Rechtsredaktion, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz nach der Hochstufung der AfD erstmals jetzt eine Stillhaltezusage gegeben hat und die Neubewertung der AfD als gesichert rechtsextrem vorerst auch aussetzt. Ein schmaler Schornstein auf einem Dach und die Welt blickt zu ihm hinauf. Stundenlang, oft tagelang, warten alle auf das Rauchsignal. Aktuell, wenn man in den Fernsehsendern schaut, in den Nachrichtensendern, sieht man allenfalls das Dach mit ein paar Möwen, die Platz genommen haben, neben diesem Schornstein. Das Konklave, kaum ein Ritual wirkt so alt und bleibt doch so machtvoll. Hinter diesen verschlossenen Türen, abgeschirmt von der Welt, entscheiden 130 Kardinäle über das neue Oberhaupt von 1 Milliarde Katholiken auf der Welt. Und erst wenn weißer Rauch aus diesem Schornstein aufsteigt, haben die 133 Kardinäle sich auch geeinigt. Die ersten drei Wahlgänge gestern und heute endeten mit schwarzem Rauch. Ivo Maruschik fasst uns den zweiten Tag des Konklaves zusammen.
Oh. Nero, Nero, Nero.
Nero, schwarz. Ein enttäuschtes Raunen geht über den Petersplatz, als der unscheinbare Schornstein wieder eine dunkle Wolke spuckt. Denn damit steht fest, wieder sind zwei Wahlgänge gescheitert. Die 133 Kardinäle haben noch keinen Nachfolger für Papst Franziskus bestimmt. Immerhin eines verrät das Rauchzeichen noch. Anders als gestern sind die Wahlgänge präzise nach dem Zeitplan abgelaufen. Die Menschen auf dem Platz mussten nicht so lange warten. Ihre Enttäuschung hält sich aber in Grenzen. Für die meisten steht im Mittelpunkt, dass sie in Rom Zeugen eines historischen Moments sind.
Das Glück, das hier miterleben zu dürfen.
Interessant halt auch da zu sein, jetzt.
Wahnsinnig, wie viele Menschen hier sind.
Für manche ein spirituelles Erlebnis, andere sehen es wesentlich profaner.
Ein bisschen Pizza und ein bisschen Wein und kann mal ein bisschen was von Weltgeschichte mitbekommen, ja.
Was alle eint, ist die Hoffnung, dass möglichst bald weißer Rauch aufsteigt und dass sie nicht mehr tagelang auf das Habemus Papam warten müssen. Aber wer konkret ein guter Papst wäre, das sehen die meisten Menschen auf dem Petersplatz dann doch durch eine nationale Brille und sie hoffen, dass ein Kardinal aus ihrem Land sich durchsetzt. Italiener nennen oft die Namen Matteo Zuppi oder Pietro Parolin. Und Pilger von den Philippinen, von denen man in Rom gerade viele treffen kann, sind sich einig, der beste Papst wäre Luis Antonio Tagle, der frühere Erzbischof von Manila.
Kardinal Tagle.
Kardinal Tagle from the Philippines.
Yes, we are praying for him. And we don't have a pope yet in any Asian countries.
Denn aus Asien habe es noch gar keinen Papst gegeben. Und auch deutsche Rompilger denken zuerst an Kandidaten aus ihrer Heimat.
Der Marx wäre auch gut, ne?
Wollt ihr nicht den saarländischen? Den saarländischen.
Gemeint ist der Brasilianer Odilo Scherer, dessen Vorfahren von der Saar kommen. Einen Papstkandidaten, der weit über sein Land hinaus bekannt und beliebt ist, den scheint es allerdings nicht zu geben. Und genau dieser Eindruck vom Petersplatz könnte auch die Abstimmung drinnen im streng abgeschotteten Konklave so schwierig machen. Denn es geht nicht nur um die Frage, wie traditionsverbunden oder reformfreudig der neue Papst wird, sondern auch sehr stark um die Herkunft. Weil die Realität der Kirchen im Süden der Welt eine ganz andere ist, sagt der Buchautor und langjährige Vatikanexperte Marco Politi.
Noi siamo con delle realtà regionali differenti, quindi il Papa.
Es gibt grundverschiedene regionale Realitäten. Der künftige Papst muss nicht nur die theologisch-politischen Fronten im weitesten Sinne vereinen, sondern auch die unterschiedlichen regionalen Positionen.
So ist immer wieder zu hören, die Zeit sei reif für einen Papst aus Asien oder Afrika. Und die Papstwähler von dort hatten schon angekündigt, geschlossen abzustimmen. Die Europäer sehen das allerdings mit Argwohn. Sie befürchten, dass das die Reformbemühungen in der Kirche ausbremsen würde, denn viele Kardinäle aus dem Süden der Welt gelten als konservativ.
Ja, Ja, heute Abend kann noch zweimal Rauch aufsteigen in zwei weiteren Wahlgängen. 17.30 Uhr und 19 Uhr sind ganz gute Orientierungszeiten. Bis dahin heißt es eben warten auf dieses Rauchsignal. Und sollte es nach 3 vollen Tagen Konklave keine Einigung geben, wäre in dem Fall der Sonntag der Tag für eine Pause und um nochmal in sich zu gehen. Kaum im Amt setzt Alexander Dobrindt als neuer Innenminister ein klares Zeichen. Die Bundespolizei soll die deutschen Grenzen intensiver kontrollieren, wünscht er sich. Und sie soll Einreisende, die um Asyl bitten zum Beispiel, zurückweisen können. Sofern sie gerade eben aus einem EU-Staat oder der Schweiz kommen. So hat es Friedrich Merz im Wahlkampf ja auch schon versprochen. Diese verschärften Grenzkontrollen führten ja gestern bereits auch zu Verstimmung mit Polen. Bevor wir über die generelle Machbarkeit für die Bundespolizei sprechen, erst einmal der Bericht aus Österreich, wie man dort im Nachbarland auf Kontrollen und Zurückweisung blickt. Wolfgang Fichtel.
Jetzt also auch in Deutschland. Aktion Scharf an den Grenzen. So nennen sie das in Österreich, wenn Polizeipräsenz erhöht, Kontrollen verschärft werden. Die wiederholte Ankündigung, Deutschland werde an den Grenzen zunehmend Asylsuchende zurückweisen, hat regelmäßig lautstark Empörung ausgelöst, im österreichischen Wahlkampf, aber auch noch danach. Dafür klingt die Reaktion der österreichischen Regierung jetzt, nachdem der neue deutsche Innenminister Alexander Dobrindt die deutsche Bundespolizei entsprechend angewiesen hat, sehr gelassen. Österreichs Außenministerin Beate Meinl-Reisinger formuliert sehr verständnisvoll.
Wir verstehen die Sorge, finden es auch gut, wenn Deutschland hier sozusagen einen neuen Weg bestreitet, auch mit uns gemeinsam gegen illegale Migration vorzugehen. Aber natürlich können wir das nur am Boden des europäischen Rechts machen.
Österreich findet im Prinzip gut, was Deutschland macht. Das ist die diplomatische Übersetzung. Das ist der Kurs, den Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker vorgegeben hat. Ein Kurs, den der ÖVP-Mann schon vorab mit dem CDU-Mann Friedrich Merz abgesprochen hat. Die beiden sind nicht nur als Nachbarn freundschaftlich verbunden, wie Stocker wiederholt betont. Sie sind auch Parteifreunde innerhalb der EVP, der Europäischen Volkspartei. Und beide haben in ihren Ländern Wahlversprechen abgegeben. Kampf gegen illegale Migration stand ganz oben. Also, sagt Österreichs Bundeskanzler Stocker auf Nachfrage des ARD-Studios Wien, empfinde man das, was Deutschlands Regierung jetzt mache, nicht als unfreundlichen Akt. Deutschland mache doch nur dasselbe, was Österreich schon lange mache, die Grenzen besser schützen. Dahinter steht die erklärte Absicht, auch auf europäischer Ebene gemeinsam an schärferen Asylregeln zu arbeiten. Wir glauben, dass wir mit Deutschland da einen Verbündeten haben, sagt Österreichs Bundeskanzler. Auch wenn es um die Frage geht, was europarechtskonform ist. Denn da gibt es auch in Österreich Zweifel, ob alles Angekündigte vor den Gerichten Bestand haben kann. Walter Obwexer, Europarechtsexperte an der Universität Innsbruck, übersetzt die Weisung des deutschen Innenministers im ORF mit Asylstopp.
Wenn die Weisung zur Grenze befolgt wird, dann ist das ein Asylstopp an den deutschen Grenzen, weil nämlich Drittstaatsangehörige, die nach Deutschland möchten, um dort Schutz zu erhalten, diese Möglichkeit nicht mehr bekommen, wenn sie an den Grenzen zurückgewiesen werden.
Es wird darauf ankommen, wie die Praxis sein wird. Schwangere, Kinder und Menschen aus vulnerablen Gruppen, also besonders Schutzbedürftige, würden nicht zurückgewiesen, sagt Deutschlands Innenminister Dobrindt. Österreichs Grenzpolizei wird das genau beobachten, verspricht das Wiener Innenministerium und, so heißt es, der aktuellen Situation angepasst reagieren. Ansonsten gehe man davon aus, dass europäisches Recht beachtet werde und im Übrigen die deutsch-österreichische Absprache eine sehr enge sein werde.
Aktion Scharf nennen sie in Österreich also den Weg, den auch die neue Bundesregierung unter Schwarz und Rot jetzt einschlagen will. Die Bundespolizei soll mehr kontrollieren, mehr zurückweisen, aber dabei auch rechtlich sicherer agieren. Das ist der Kurs des neuen Innenministers Alexander Dobrindt. Verschärfte Grenzkontrollen? Schafft die Bundespolizei das? Darüber habe ich mit Heiko Teggerts gesprochen. Er ist Vorsitzender der Bundespolizeigewerkschaft DPOLG. Was verändert sich denn mit der Ankündigung, mit dieser Anweisung des Innenministers für die Bundespolizei überhaupt, also für die Kollegen, die die Grenzen kontrollieren?
Also zunächst mal verändert sich für die Kollegen an den Grenzen insoweit nichts, als dass weiterhin so kontrolliert wird, wie es damals von Frau Nancy Faeser als Bundesinnenministerin angeordnet wurde. Was sich in der praktischen Anwendung dieser neuen Erlasslage ändert, ist die Tatsache, dass wir jetzt auch Personen an der Grenze zurückweisen dürfen, die einen Schutzersuchen uns gegenüber äußern. Das war bisher nicht der Fall. Bisher haben wir nur diejenigen zurückweisen dürfen, die entweder kein Schutzersuchen begründet haben oder die schon mit einer Wiedereinreisesperre belegt waren, weil sie schon mal abgeschoben wurden.
Also Menschen, die an die Grenze kommen und sagen, ich möchte Asyl in Deutschland, die können jetzt anders behandelt werden. Der Unterschied ist nämlich eine neue Rechtsklarheit für Sie als Bundespolizei. Wir können uns das ja mal im Jahr 2025 anschauen, was das für einen Unterschied machen würde. Da hat die Bundespolizei an den Grenzen circa 20.000 illegal Einreisende festgestellt. Wie viel wurden von denen zurückgewiesen?
Um die 10.000, also gut die Hälfte, weil die andere Hälfte eben durch das Schutzersuchen nicht zurückgewiesen werden durfte.
Und was würde sich jetzt mit dieser neuen Anweisung ändern?
Ja, im günstigsten Fall würde die Bundespolizei jetzt alle Personen, die versuchen, unerlaubt über eine Landgrenze, denn nur darüber sprechen wir ja, nach Deutschland einzureisen, an den Grenzen zurückzuweisen.
Also Sie begrüßen erstmal die Rechtssicherheit, die dadurch jetzt für Sie entsteht. Politisch und juristisch wird darüber ja gerade diskutiert und es ist auch umstritten, weil es eher auch um Europarecht geht. Diese Debatte läuft aber davon jetzt mal ungenommen parallel. Sie, Herr Terkatz, warten Sie dann jetzt auch auf weitere Rechtsprechung in der Sache? Also schwebt das Verfahren eigentlich immer noch ein bisschen weiter im Hintergrund?
Naja, das Problem ist, dass noch gar kein Verfahren betrieben wurde. Also bislang hat die Bundespolizei immer aufgrund von Rechtsauffassungen gehandelt. Also die Ampelregierung vertrat die Rechtsauffassung, dass Zurückweisungen an den Binnengrenzen nicht zulässig sind. Deshalb durften wir es auch nicht bei einem Schutzantrag. Die neue Bundesregierung vertritt eine andere Rechtsauffassung, nämlich die der sogenannten Drittstaatenregelung, die ja auch in unserem Artikel 16a im Grundgesetz, also Verfassungsrecht hat, geregelt ist. So, und entschieden hat ein Gericht in dieser Sache noch nicht. Deshalb bleibt das spannend. Ich gehe davon aus, dass sicherlich irgendwann ein Gericht mal entscheiden wird. Und dann gibt es eine endgültige Rechtsklarheit darüber. Aber momentan handeln meine Kolleginnen und Kollegen nach dem, was zum einen in unserem Grundgesetz geregelt ist, verankert ist, und zum anderen nach dem Asylgesetz, was Gültigkeit hat seit Einführung der Grenzkontrollen, also seit Anmeldung der Grenzkontrollen bei der Europäischen Union, nämlich den Paragraph 18 Absatz 2. Und da steht nochmal eindeutig drin, dass Menschen, die über einen anderen EU-Staat nach Deutschland einreisen, kein Recht haben auf Asyl und zurückzuweisen sind. Da gibt es also gar keinen Ermessensspielraum.
Jetzt sagen Sie, am Ende ändert sich für uns in der Praxis erstmal gar nicht so viel mehr. Wir haben vielleicht rechtlich andere Möglichkeiten. Sind Sie denn als Bundespolizei auch personell darauf vorbereitet? Oder würden Sie sagen, naja, da geht immer mehr, da ist immer Luft nach oben?
Ja, also kurzfristig, ich sage jetzt mal so einige Tage oder meinetwegen auch einige Wochen, werden wir das personell stemmen können. Also unsere Bundesbereitschaftspolizei, die ja auch ein großer Teil der Bundespolizei ist, die unterstützt die Alltagsorganisation an der Grenze sehr fleißig. Das wird jetzt sicherlich auch noch mal hochgefahren werden, damit möglichst viel Präsenz der Bundespolizei in den ersten Tagen und Wochen zu sehen ist auf den Straßen. Das geht alles. Natürlich machen die Kolleginnen und Kollegen dort einen unglaublich schweren Dienst und schieben unglaublich viele Überstunden vor sich. Also dass ich sage, wenn dieser Zustand zu einem Dauerzustand werden soll, dann geht es nicht ohne zusätzliches Personal. Und das braucht die Bundespolizei dann ganz schnell. Da können wir auch nicht warten, bis in 2,5 oder 3 Jahren Beamtinnen und Beamte ausgebildet sind. Hier sage ich, und das habe ich Herrn Dobrindt auch letzte Woche schon auf dem Weg mitgegeben, hier brauchen wir jetzt ganz schnell Tarifbeschäftigte, also keine Beamten, sondern Tarifbeschäftigte, die Beamten bei den vollzugsfremden Aufgaben unterstützen und entlasten, sprich die Sachbearbeitung und die Datenerfassung. Das muss kein Polizist machen, der kann besser auf der Straße stehen. Das sind administrative Aufgaben, dafür brauchen wir Tarifbeschäftigte. Und wenn die Bundesregierung das tatsächlich ernst meint, dann hat sie die Chance, eine Haushaltsaufstellung für das Jahr 2025 und für die Jahre 26 fortfolgende, dieses finanziell zu berücksichtigen.
Sagt Heiko Teggerz, Vorsitzender der Bundespolizeigewerkschaft DPOLG, hier in unserem Themen des Tages. Zu den verschärften Grenzkontrollen, wie sie der neue Bundesinnenminister Dobrindt jetzt umsetzen lassen möchte. Und das waren unsere Themen des Tages heute am 8. Mai. Die Themen des Tages hören Sie immer um diese Zeit und kurz danach auch als Podcast-Angebot in der ARD-Audiothek. Musik